Willkommen zum Kapitel 17. Nachdem wir gestern zum Schluss noch das Kapitel 16 miteinander in knappen Zügen durchnahmen, ich habe auch das Kapitel 17 in drei Teile unterteilt. Ich habe versucht auch zu zeigen, wie der Gedankengang eine gewisse Parallele offenbar. In Kapitel 16 hatten wir Mangel und Versorgung, dann Abhängigkeit und Genüge und dann ein Gedächtnis der Fürsorge. In Kapitel 17 ist auch ein Mangel, Durst, und dieser Durst wird gestillt. Durst und Tränke und dann wiederum Abhängigkeit. Im zweiten Teil Mose und Josua, da sehen wir Abhängigkeit und Sieg. Und zum Schluss auch ein Gedächtnis. Denn Gott sagt ausdrücklich, dass sie das in ein Gedächtnisbuch schreiben sollen, was hier geschah und was sie daraus folgern sollen für die Zukunft. Also Kapitel 17, in den Versen 1 bis 7, Durst, und der Durst wird gestillt. Durst und Tränke. Kapitel 17, wir lesen diese 7 Verse miteinander. Und die ganze Gemeinde der Kinder Israel brach auf aus der Mitte der Wüste, brach auf aus der Wüste Sin nach ihren Zügen nach dem Befehl des Herrn. Und sie lagerten sich zu Rephidim, und da war kein Wasser zum Trinken für das Volk. Und das Volk haderte mit Mose, und sie sprachen, gebt uns Wasser, dass wir trinken. Und Mose sprach zu ihnen, was hadert ihr mit mir? Was versucht ihr den Herrn? Und das Volk dürstete daselbst nach Wasser, und das Volk murrte wieder Mose und sprach, warum doch hast du uns aus Ägypten heraufgeführt, um mich und meine Kinder und mein Vieh vor Durst sterben zu lassen. Da schrie Mose zu dem Herrn und sprach, was soll ich mit diesem Volke tun? Noch ein wenig, und sie steinigen mich. Und der Herr sprach zu Mose, gehe hin vor dem Volk und nimm mit dir von den Ältesten Israels und einen Stab, womit du den Strom geschlagen hast, nimm in deine Hand und gehe hin. Siehe, ich will da selbst vor dir stehen auf dem Felsen am Horeb, und du sollst auf den Felsen schlagen, und es wird Wasser aus demselben herauskommen, dass das Volk trinke. Und Mose tat also vor den Augen der Ältesten Israels, und er gab dem Ort den Namen Massa und Meriba wegen des Haderns der Kinder Israel, und weil sie den Herrn versucht hatten, indem sie sagten, ist der Herr in unserer Mitte oder nicht? Wiederum ein Mangel, Durst, nicht das erste Mal Durst, nicht das erste Mal ein Mangel. Und eigentlich müsste man ja meinen, das Volk habe inzwischen gelernt, Stille auf Gottes Führen und auf Gottes Versorgen zu hoffen, zu vertrauen. Aber es braucht nur eine einzige kleine Wolke und der Blick für die Sonne ist uns verstellt. Wir können das ja alle selber. Und hier wird uns einmal mehr deutlich, und das möchte ich in diesem Zusammenhang besonders hervorheben, das Volk braucht einen Fürbeter. Es ist nicht das erste Mal, dass Mose betet, wo das Volk sich in Not befindet und das Volk auch unzufrieden ist. Schon in Kapitel 14 hat Mose gebetet. Als sie am Schilfmeer standen, dann in Kapitel 15, hat Mose gebetet, als sie an den bitteren Wassern waren, Mara. Und hier in Kapitel 17 wiederum betet Mose. Und bei all diesen Gelegenheiten, Kapitel 14, auch hier, Kapitel 17, auch in Kapitel 16 sahen wir das, redet das Volk von Ägypten. Sie sagen zwar nicht offen, wir kehren lieber zurück nach Ägypten, aber dieses Reden von Ägypten zeigt, dass sie denken, eigentlich wäre es das Gescheiteste, wir kehrten zurück. Und das bestätigt was wir im Zusammenhang mit Kapitel 13 schon sahen, dass in uns beständig dieses Ziehen zurück ist zur Sünde, weg von Gott, ins alte Leben, in das Leben des Eigenwillens, in das Leben nach den eigenen Gelüsten. Das ist beständig da. Und dieses Streben weg von Gott und zurück in das Leben nach unserem eigenen Willen muss durch Gottes Gnade überwunden werden. Und wir haben von verschiedenen Mitteln geredet, die Gott verwendet, um uns zu erziehen, damit dieses Ziehen weg von ihm überwunden werde. Und etwas, worauf wir jetzt unser Augenmerk richten wollen, ist, dass wir einen Fürbitter bei Gott brauchen. Hätte das Volk Israel nicht Mose als einen Fürbitter gehabt, das Volk wäre jämmerlich zugrunde gegangen. Und hätten wir nicht einen Fürbitter bei Gott, der sich für uns verwendet, wir würden auf dem Weg liegen bleiben oder zurückkehren zur Sünde. Und wir würden das Ziel niemals erreichen. Das Neue Testament redet davon, dass der Herr Jesus Christus unser himmlischer Hohepriester ist. Vielleicht ist es euch nicht so gegangen wie mir. Mir ging es auf alle Fälle so, dass ich lange nichts anfangen konnte mit dem Hohepriester. Ich wusste gar nicht recht, was soll das, wozu denn? Und ich konnte wirklich nichts damit anfangen. Ich habe ziemlich bald verstanden, dass Jesus Christus unser Stellvertreter ist im Gericht. Und dass er unser Retter ist, auch unser Mittler, dass wir durch ihn Zugang haben zu Gott, aber ein hoher Priester. Der Hebräerbrief redet von Versuchung, von Anfechtung, von Anfeindung. Und der Hebräerbrief redet davon, dass das Volk Gottes einen hohen Priester hat und dass es diesem hohen Priester das Bestehen im Stand der Errettung verdankt. Er ist es, der durch seinen Dienst dafür sorgt, dass das Volk Gottes erhalten bleibt. Hebräer Kapitel 7, Vers 25. Daher vermag er auch völlig zu erretten. Das heißt, hindurch zu retten. Hindurch zu retten durch eine Welt der Versuchungen. Und der Schwierigkeiten. Daher vermag er auch völlig zu erretten, die durch ihn Gott nahen, indem er immer da liegt, um sich für sie zu verwenden. Und lasst uns jetzt diese Stelle aus dem Lukas-Evangelium aufschlagen, auf die ich nur flüchtig hingewiesen habe, gestern Abend oder gestern Vormittag, Lukas Kapitel 22, Verse 31 und 32. An dem, was Petrus hier erfährt und an dem, was der Herr dem Petrus sagt, können wir verstehen, was der hohe priesterliche Dienst seine Fürbitte für uns bewirkt und warum sie notwendig ist. Lukas 22, Verse 31 und 32. Der Herr aber sprach, Simon, Simon, siehe, der Satan hat euer begehrt, euch zu sichten wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebetet, auf dass dein Glaube nicht aufhöre. Und du bist weit zurückgekehrt, zur Stärke deiner Brüder. Petrus musste das wissen, dass der Herr ihn auch, nachdem er gefallen war und versagt hatte, schändlich versagt hatte, dass der Herr ihn nicht verstoßen würde. Und so hat der Herr ihm angekündigt, du wirst fallen, du wirst rauchen, Petrus. Aber ich habe für dich gebetet, ja, wofür denn gebeten? Dass dein Glaube nicht aufhört. Und das ist der wirkliche Grund, warum Petrus nicht wie Judas endete. Judas ging hin und hängte sich auf. Er hatte keinen hohen Priester, der sich für ihn verwendete. Petrus hatte einen hohen Priester, der sich für ihn verwendete. Und das ist der Grund, warum bei uns der Glaube nicht aufhört. Der hohe Priester betet für die Seinigen, für sein Volk, für die Seelen, die der Vater ihm gegeben hat, die der Vater ihm anvertraut hat. Johannes 17, das hohe priesterliche Gebet. Betet er darum, dass Gott sie bewahre in der Welt. Nicht aus der Welt nehme, aber in der Welt bewahre. Hindurchtrage, vollende, dass sie am Ende da seien, wo er ist und seine Herrlichkeit schauen. Und wir verdanken seiner Fürbitte, dass wir im Stand der Errettung bleiben. Der Glaube würde bei uns aufhören. Er würde aussetzen. Wir haben ja nicht die Kraft und die Fähigkeit, den Glauben zu erneuern und am Leben zu halten. Gottes Wort, Gottes Geist und die Fürbitte unseres hohen Priesters sind es, welche den Glauben in uns am Leben erhalten, beständig ernährt. Ihr kennt wahrscheinlich die Pilgerreise von John Bunyan und er hat es ja dort teilweise in wirklich genialerweise darstellen können. Und vielleicht erinnert ihr euch an das Haus des Auslegers, wo er in verschiedene Kammern geführt wird und ihm verschiedene Dinge anhand von Personen demonstriert werden. Und da findet sich ein Feuer. Kommt in ein Zimmer, da ist ein Feuer, ein Kamin mit einem Feuer und da ist einer, der schüttet immer Wasser drauf. Immer Wasser drauf. Aber das Feuer brennt trotzdem. Es scheint zu erlöschen, aber es brennt doch immer wieder. Es brennt immer wieder. Und er kann das nicht begreifen. Ja, wie ist das möglich? Und nachher wird er vom Ausleger hinter die Mauer geführt und dann sieht er, dass dort jemand ist, der beständig Öl nachgießt. Immer Öl nachgießt. Und darum brennt das Feuer. Und so versuchen die Welt und der Satan beständig den Glauben zu erlöschen, zu ersticken, zu erlöschen, zu ersticken. Aber da ist jemand, der beständig dafür sorgt, dass der Glaube nicht aufhört. Und das ist der Herr selbst. Und so erklärt eben der Ausleger Christ diese Sache, warum das Feuer nicht erlöscht. Und das Feuer, das hätte längst erlöschen müssen. Dass wir glauben in einer Welt der Sünde und die wir selbst von Natur Sünder sind, ist ein Wunder der Gnade Gottes. Ihr betet für die Seinigen und so ruft Mose zum Herrn, er betet für dieses Volk. Und so bleibt das Volk erhalten in der Beziehung zu seinem Gott. Aber lasst uns hier noch einige Dinge jetzt auch auf uns anwenden. Die Kinder Israel, sie murren, und zwar hadern sie mit Mose. Das ist sehr naheliegend. Und das ist das, was wir meistens tun. Es läuft uns nicht nach Wunsch oder wir bekommen nicht, was wir brauchen. Vielleicht geht es in der Gemeinde nicht so, wie wir es gerne hätten. Und das Erste, was man dann tut, ist, dass man die Verantwortlichen, also die, die man für verantwortlich hält, dass man die anklagiert. Was fällt doch eigentlich ein? Da mangelt's doch, da müsst ihr doch längst was unternehmen, da stimmt doch alles längst nicht mehr, hinten und vorne nicht. Oder auf dem Arbeitsplatz, dass man nachher schimpft und sich empört gegen den Arbeitgeber. Was ihm eigentlich einfalle. Und Mose sagt hier, was hat er denn mit dem Herrn? Wer sind wir? Wenn wir uns gegen die Umstände auflehnen, dann sehen wir natürlich nur die Umstände und dann suchen wir immer Schuldige. Und die klagen wir dann an, ne? Und wissen nicht, dass wir uns dann gegen Gottes Fügen und Schicken empören. Ich sage damit nicht, dass wir alle schlecht entschuldigen müssen. Aber ich rede von dieser Haltung, von dieser Gesinnung, dass wir sofort reklamieren und sofort Schuldige suchen. Und dabei vergessen, dass es der Herr ist, der auch das so gelenkt und gefügt hat. Dass auch das in seiner Hand ist und unter seiner Zulassung geschieht. Und dass wir als allererstes uns einfach einmal beugen müssen und es annehmen müssen, so wie es ist, uns demütigen. Und dann kann es schon sein, dass der Herr dann weiterführt und auch zeigt, wo man jetzt etwas ändern müsste. Aber das geht vom Herrn aus. Und so hadern sie gegen Gott. Und Gott hört unser Murren. Gott hört es, auch wenn die Geschwister es nicht hören. Manchmal murren wir ja auch nur sie in uns hinein. oder machen die Faust im Sack. So, niemand sieht die Faust. Aber auch unser stummes Murren, Gott hört es, das ist so laut, als schrien wir es laut in seine Ohren. Und es ist eine ganz üble Sache. Murren ist eine ganz böse Sache. Es ist ein Kennzeichen der Gottlosen. Und wenn das Volk Gottes murrt, dann benimmt es sich wie gottlos. Judas redet davon, von solchen, die unzufrieden sind und nur murren, und das sind Gottlose. Judas Brief. Verse 15 und 16. Der Herr wird kommen, Gericht auszuführen, wieder alle und völlig zu überführen, alle ihre Gottlosen, von allen ihren Werken der Gottlosigkeit, die sie gottlos verübt haben, von allen harten Worten, welche gottlose Sünder wieder ihnen geredet haben. Diese sind Murrende mit ihrem Lose unterwegs. Das ist ein Kennzeichen der Gottlosen. Es ist keine Kleinigkeit. Aber wiederum sehen wir, wie schon in Kapitel 16, Gottes Antwort auf dieses Murren ist wiederum Gnade. Das Schlimmste, was uns passieren kann, ist, dass uns die Gnade Gottes zum Anlass wird, uns gehen zu lassen, dass wir die Gnade Gottes in Ausschweifung verkehren. Das ist das Schlimmste, was uns passieren kann. Nun, manche haben Sorge gehabt, dass die Christen, wenn sie hören, dass die Errettung aus Gnade geschieht und weil es ein Werk Gottes ist, dass darum die Errettung auch vollendet und vollkommen und sicher ist, dass dann die Christen sich gehen lassen und gegenüber der Sünde gleichgültig werden. Und sie haben dann gedacht, darum müssen wir also gewissermaßen die Sache der Errettung ein bisschen absichern. Absichern mit Drohungen und sagen, also wenn du sündigst, dann verstößt dich Gott eben doch. Nein, es gibt nichts, das uns in der Gottesfurcht erhalten kann, als die Gnade Gottes. Das ist das Mittel, das Gott verwendet. Ja, das ist die einzige wirkliche Kraft zur Heiligkeit, die Gnade. Im Gebet wurde das vorhin zum Ausdruck gebracht. Was ist es, das uns befestigt? Es ist die Gnade, die unsere Herzen befestigt. Nicht Gebote, nicht Satzungen, wirklich die Gnade. Und darum müssen wir zusehen, dass wir die Gnade richtig verstehen. Und die Gnade unserer Herzen regieren kann. Paulus sagt im Titusbrief, Kapitel 2, Titusbrief, Kapitel 2, Verse 11 und 12, die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend für alle Menschen und unterweist uns oder nimmt uns in Zucht. So kann man das, sollte man das vielleicht sogar übersetzen. Das griechische Paideio, das ist das, was man mit einem ungezogenen Pais, Knaben tut. Ihn erziehen, aber auch züchtigen. Die Gnade Gottes erzieht uns. Die Gnade. Dann sagt Paulus den Römern, in Römerbrief im Kapitel 6, die Sünde wird nicht über euch herrschen, denn ihr seid unter Gesetz. Nein, eben nicht. Die Sünde wird nicht über euch herrschen, denn ihr seid nicht unter Gesetz, sondern unter Gnade. Römer 6, Vers 14. Die Sünde wird nicht über euch herrschen, denn ihr seid nicht unter Gesetz, sondern unter Gnade. Wenn uns deutlich wird, dass die Errettung ein Werk der Gnade ist. Und wenn wir begreifen, Gnade heißt, alles geht von Gott aus. Gnade heißt auch, dass wir über die Gnade nicht verfügen können. Wir haben sie nicht in unserer Hand. Der Mensch kann es nicht einfach wählen und sagen, ich will ab heute glauben. Wir können gar nicht glauben. Der Mensch kann es nicht wählen und sagen, ich nehme Gottes Gnade an. Wir können das gar nicht von uns aus. Wir sind darauf angewiesen, dass Gott sich uns in seiner Gnade zuwendet und unser Herz ihm zuneigt. Wir sind völlig auf ihn angewiesen. Wir sind in Gottes Hand, nicht Gott ist in unserer Hand. Auch die Heilsgewissheit ist nicht in unserer Hand. Und man kann versuchen, sich einzureden mit Bibelstellen und mit Argumenten, sich selbst Heilsgewissheit einzureden. Es hält nicht. Es ist Gottes Geist, der uns Heilsgewissheit gibt. Wir sind wirklich auf Gott, auf sein Wirken, auf seine Gnade angewiesen. Und daraus lerne ich Folgendes. Dass ich mich Gott bedingungslos unterwerfen muss, denn ich bin in seiner Hand. Ich kann über ihn nicht verfügen, aber er verfügt über mich. Und so lehrt mich eben Gottes Gnade, Gott zu fürchten. Der Psalm 130 sagt, Psalm 130, Vers 4, bei dir ist Vergebung, damit du gefürchtet wirst. Jemand, der sagt, ja, Gott vergibt, also müssen wir es nicht so ernst nehmen mit Gottes Heiligkeit und mit der Sünde, hat Gottes Gnade nicht verstanden. Und von einem solchen müssen wir befürchten, dass er ein Gottloser ist und nicht ein Heiliger. Ein Heiliger fürchtet Gott genau deshalb, weil nur Gott die Macht hat zu vergeben. Bei dir ist Vergebung, damit du gefürchtet werdest. Ich habe das einmal so verglichen, um es uns anschaulich zu machen. Angenommen, du hättest AIDS. Es gibt einen Arzt, der von dieser Krankheit heilen kann, der das Heilmittel besitzt. Ich bin ganz sicher, du wirst dich hüten, diesen einen, der als einziger dich davon heilen kann, zu ärgern. Du wirst dich hüten, sondern du wirst schauen, dass du irgendwie dich anständig benimmst, dass du ihn nicht ärgerst und herausforderst, dass er dir sagt, also es sind genug da, die würden gern geheilt werden. Also wenn du so dumm tust, dann bitte sieh selber zu. Gott ist der Einzige, der uns von der Sünde befreien kann. Der Einzige, der die Macht hat, Sünden zu vergeben. Und das lehrt mich, diesen Gott zu fürchten. Und der Herr hat die Jünger gelehrt. Die Jünger hat er gelehrt, fürchtet nicht die Menschen, fürchtet nicht die, die euren Leib töten können, aber die die Seele nicht antasten können. Fürchtet aber den, der eure Seele in der Hölle verderben kann. Das sagt er den Jüngern. Die Gnade Gottes und die Erkenntnis seiner Gnade ist etwas, wie ich gestern schon sagte, das uns mehr demütigt als alles andere. Wenn wir das erkennen, wie Gott geantwortet hat auf unser Murren, auf unseren Unglauben, auf unseren Trotz, auf unsere Sünde. Er hat seinen Sohn gegeben. Das Manna, ein Bild auf die Gabe des Sohnes Gottes, der der Welt das Leben gibt. Und hier sehen wir, er hat den Felsen schlagen lassen. Der Sohn musste gerichtet werden, geschlagen werden. Dieser unserer sündigen Art und unserer Sünden wegen. Und das ist etwas, das uns außerordentlich demütigt. Dass uns Gott so geantwortet hat auf die Sünde. Ich bin gerade dran, den Propheten Ezekiel zu lesen. Nun, das ist ja wirklich ein Brocken. Also ich bin da immer noch am Kauen und am Verdauen und liegt mir immer noch so quer hier im Magen. Bin noch lange nicht fertig damit. Aber etwas, das mich an diesen Propheten Ezekiel beeindruckt hat, ist, wie Gott durch den Ezekiel, nachdem er durch ihn wahrscheinlich die Gräuel, die Israel betrieben hat, deutlicher vor Augen stellt als irgendein anderer Prophet, wir gerade durch diesen Propheten immer wieder ganz unvermittelt, wirklich unvermittelt, nachdem Gott das Volk überführt hat, ihrer Gräuel, ihrer Sünden, und dann auch von den Folgen gesprochen hat, dieser Sünde, vom Gericht, von der Zerstreuung, und nachher unvermittelt, immer wieder kommt das vor, und ohne Ankündigung redet dann Gott davon, ich werde euch sammeln, ich werde euch wohltun, ich werde euch in das Land zurückbringen, und dann steht, und ihr werdet euch eurer Missetaten schämen, wenn ich euch wohltue. Kapitel 16, sein Beispiel dafür, Ezekiel Kapitel 16. Ezekiel 16 ist jenes Kapitel, wo der Herr in so eindringlicher und wirklich unsere Herzen ergreifenden Weise beschreibt, wie er Israel fand. Israel lag im Blut und er ging vorüber und sagt in einem Blut, lebe. Und hat Israel wie ein Kind, das ausgesetzt im Blut liegt, aufgenommen, gewaschen und ist nachher, nachdem Israel herangewachsen war und zu einer jungen, schönen Frau wurde, mit ihr einen Ehebund eingegangen. Das sind die Vergleiche, die der Herr verwendet. Und nachher redet er davon, wie Israel zur Hure wurde. Furchtbar, furchtbar. Und dann am Ende dieses Kapitels, Vers 60, ganz unvermittelt steht da, doch ich will gedenken meines Bundes mit dir in den Tagen deiner Jugend. Damals hatte ich dich erwählt und habe dir Verheißungen gegeben. Und Gott kommt hier auf die Gnade zurück. Ich will gedenken meines Bundes mit dir in den Tagen deiner Jugend. Ich will dir einen ewigen Bund errichten. Und du wirst deiner Wege gedenken und dich schämen. Dann Vers 62. Und ich werde meinen Bund mit dir errichten und du wirst wissen, dass ich der Herr bin, auf dass du eingedenk seiest und dich schämest. Und das kommt mehrere Mal vor, diese Abfolge der Gedanken im Propheten Hesekiel. Gott antwortet mit Gnade, der Fels wird geschlagen, Wasser fließt, das Volk trinkt. Nun, all das geschieht zur Erziehung des Volkes und wir bekommen jetzt einen Eindruck davon, dass das Volk, seitdem es ausgezogen ist, aus Ägypten gewachsen ist in der Gnade. Gewachsen ist im Glauben, gewachsen ist in der Fähigkeit, Verantwortung zu tragen. Denn die nächste Episode zeigt uns, dass Gott diesem Volk jetzt die Konfrontation mit dem bewaffneten Feind zumutet. Ganz am Anfang hatten wir ja gelesen, Gott führte sie nicht auf dem nächsten Weg durchs Philisterland, damit sie nicht den Streit säen und nach Ägypten zurückkehrten. Damals wären sie überfordert gewesen. Jetzt aber hat Gott sie geführt und sie sind trotz mehrmaligem Versagen doch gewachsen. Denn jetzt kann Gott ihnen das zumuten, dem bewaffneten Feind entgegenzutreten. Kapitel 17 von Vers 8 an. Und es kam Amalek und stritt wieder Israel in Rephidim. Und Mose sprach zu Josua: Erwähle uns Männer und ziehe aus, streite wieder Amalek, morgen will ich auf dem Gipfel des Hügels stehen, mit dem Stabe Gottes in meiner Hand. Und Josua tat, wie Mose ihm gesagt hatte, um wieder Amalek zu streiten. Und Mose, Aaron und Hur stiegen auf den Gipfel des Hügels. Und es geschah, wenn Mose seine Hand erhob, so hatte Israel die Oberhand. Und wenn er seine Hand ruhen ließ, so hatte Amalek die Oberhand. Und die Hände Moses wurden schwer. Da nahmen sie einen Stein und legten denselben unter ihn. Und er setzte sich darauf und Aaron und Hur unterstützten seine Hände, hier einer und dort einer. Und so waren seine Hände fest, bis die Sonne unterging. Und Josua streckte Amalek und sein Volk nieder mit der Schärfe des Schwertes. Also direkte Begegnung mit dem Feind. Ich habe hier hingeschrieben, Abhängigkeit und Sieg. Mose verkörpert die Abhängigkeit vom Herrn. Und Josua den Kampf. In der Abhängigkeit vom Herrn allein können sie überwinden. Das eben hatte Gott sie ja beständig lehren wollen. Abhängigkeit von ihm. In allem. Ihm verdanken sie alles. Sie sind auf ihn angewiesen. Beständig. Ihre Abhängigkeit von ihm, das ist auch ihr Glück. Es ist die Quelle ihrer Kraft. Und dann ein Gedächtnis, Vers 14 bis 16. Wiederum ein Gedächtnis wie in Kapitel 16. Und der Herr sprach zu Mose, schreibe dies zum Gedächtnis in ein Buch und lege es in die Ohren Josuas, damit ich das Gedächtnis Amaleks gänzlich unter dem Himmel, dass ich das Gedächtnis Amaleks gänzlich unter dem Himmel austilgen werde. Und Mose baute einen Altar und gab ihm den Namen der Herr, mein Panier. Und er sprach, denn die Hand ist am Throne des Herrn, Krieg hat der Herr wieder Amalek von Geschlecht zu Geschlecht. Es wird also nicht aufhören, bis wir am Ziel unserer Reise sind. Hier bei dieser Episode mussten sie kämpfen, bis die Sonne unterging. Und solange dieser Tag andauert, besteht diese Auseinandersetzung. In der Abhängigkeit vom Herrn können wir getrost dem Kampf kämpfen, im Wissen, dass wir mit ihm und durch ihn siegen. Dann Kapitel 18. Zum Kapitel 18 weiß ich gar nicht viel zu sagen, denn ich verstehe dieses Kapitel nicht. Ja, ich weiß nicht, was der Stellenwert dieses Kapitels ist. Innerhalb der Entfaltung der Gedanken. Und Kapitel 19 an scheint es mir wieder klar zu werden, aber mit dem Kapitel 18 kann ich nicht viel anfangen. Sicher hat es prophetische Bedeutung und so weiter, aber was es zu tun hat mit der Abfolge der Gedanken über das Heil, da habe ich noch viele Fragen. Darum setze ich hier nur zwei Titel und sage dazu nicht viel mehr. Kapitel 18, erstens Jethros Besuch, Gemeinschaft durch Anbetung. Und zweitens Jethros Rat, Gemeinschaft durch Rechtsprechung. Gemeinschaft findet hier statt. Gemeinsame Anbetung, Rechtsprechung, ja. Und dann kommen wir zum Kapitel 19. Ich lege hier noch einmal diese Übersicht auf. Die wir gestern schon sahen. Wir haben jetzt die Kapitel 13 bis 18 miteinander gelesen. Und man kann die so überschreiben, Gott führt sein Volk zu sich. Dann kommt es zum Bundesschluss am Sinai. Also Gott führt das Volk zu sich, um dieses Volk in eine feste Beziehung zu ihm zu bringen. Wir werden uns dann in der nächsten Stunde mit dem Bundesschluss am Sinai beschäftigen. Das Muster der Wohnung, wir können sagen, das ist das Herz dieses Bundes. Dieses Volk soll in eine Beziehung zu Gott gebracht werden, weil Gott unter diesem Volk wohnen will. Darauf folgt die Sünde des Volkes, welches Gottes Absicht, Gottes Vorsatz nicht aufhebt, aber hinausschiebt. Und dann wird uns beschrieben, fünftens, wie Gottes Vorsatz verwirklicht wird, die Wohnung Gottes wird aufgerichtet. Ich werde das wieder auflegen, also wer jetzt nicht alles abschreiben konnte, das ist nicht so schlimm. Der Bundesschluss am Sinai, die Kapitel 19 bis 24, ich habe die in diese 8 Teile gegliedert und wir wollen jetzt noch diese Verse 1 bis 6 lesen. Erstens die Absicht des Bundes. Kapitel 19, Verse 1 bis 6. Lagerten sich in der Wüste und Israel lagerte sich daselbst dem Berge gegenüber. Und Mose stieg hinauf zu Gott und der Herr rief ihm vom Berg zu und sprach, so sollst du zum Hause Jakob sprechen und den Kindern Israel kundtun. Ihr habt gesehen, was ich an den Ägyptern getan habe, wie ich euch getragen auf Adlersflügeln und euch zu mir gebracht habe. Und nun, wenn ihr fleißig auf meine Stimme hören und meinen Bund halten werdet, so sollt ihr mein Eigentum sein aus allen Völkern, denn die ganze Erde ist mein, und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und eine heilige Nation sein. Das sind die Worte, die du zu den Kindern Israel reden sollst. Die Absicht des Bundes wird hier in knappen Worten zusammengefasst. Als erstes können wir sagen, Vers 4, Gott hatte dieses Volk aus Ägypten errettet, hatte es erlöst durch das Blut des Lammes, um es zu sich zu führen. Ihr habt gesehen, was ich an den Ägyptern getan habe, wie ich euch getragen auf Adlersflügeln und euch zu mir gebracht habe. Darum geht es auch beim Evangelium. Das Evangelium ist die Kraft Gottes zur Errettung. Und Errettung bedeutet, dass wir zu Gott gebracht werden. Mit allem, was das beinhaltet. Zu Gott gebracht werden heißt, dass wir vom eigenen Willen befreit werden und Gottes Willen unterworfen werden. Zu Gott gebracht werden heißt fortan, ihm zu leben. Zu Gott gebracht werden, in Gottes Gegenwart treten, heißt auch ein Priester sein. Denn das ist ein Priester. Eine ganz einfache Umschreibung dessen, was ein Priester ist. Diejenigen, die in katholischen Gegenden leben und den Herrn bezeugen, für sie ist es wichtig, dass sie einem Katholiken sagen können, was ein Priester ist. Ein Priester ist jemand, der in Gottes Gegenwart treten kann und darf. Ganz einfach. Das ist ein Priester. Das braucht er ein bisschen Schonung. Ein bisschen abkühlen. Und wir sind zu Priestern gemacht worden. Das heißt, Gott hat uns erlöst, damit wir zu ihm gebracht werden, in seine Gegenwart treten können. 1. Petrus, Kapitel 3, Vers 18. 1. Petrus, Kapitel 3, Vers 18. Denn es hat ja Christus einmal für Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, auf dass er uns zu Gott führt. Darum geht es beim Evangelium. Dass wir zu Gott geführt werden. Und da ist alles eingeschlossen, was Gott an Segnungen uns bereitet. Zu Gott geführt. Es geht nicht um den Menschen. Es geht nicht um die Bedürfnisse des Menschen. Es geht nicht um die Wünsche und Vorstellungen des Menschen. Es geht um Gott. Wir müssen zu Gott gebracht werden. Um fortan ihm zu leben. Und damit wir das in wachsendem Maß wollen, was Gott für uns will, führt und erzieht er uns auf dem Weg. Er hat Israel so geführt, wie er dieses Volk führte, und so erzogen, dass die Sehnsucht in diesem Volk wuchs und immer größer wurde, bei Gott zu sein. Dass Ägypten immer unwichtiger wurde. Und ihr eigenes immer unwichtiger wurde. Bei Gott sein. Und am Ende des Weges, wenn der Herr uns durch diese Zeit geführt hat, ja, dann werden wir reif sein. Dann werden wir nirgends so gern sein wollen wie bei ihm. Es sei denn, wir haben den Herrn die ganze Zeit getrotzt und ihm widerstrebt. Aber wer das tut, dann müssen wir uns ohnehin fragen, ob er überhaupt des Herrn sei. Denn wer dem Herrn gehört, den wird der Herr so führen und erziehen, dass in ihm dieser Wunsch und dieses Verlangen wächst, zu sein, wo Gott ist. Ich las erst gestern Abend ein sehr bewegendes Zeugnis von einer jungen Frau, eine relativ junge Frau, die hatte große Not mitgemacht. Ihr Mann war eben gestorben mit 41 Jahren. Und kurz nach seinem Tod starb ihr jüngstes Kind. Das war noch ein Säugling. Und dann schrieb sie ihrem Vater einen Brief. Und zwar hieß diese junge Frau Esther Burr, B-U-R-R. Esther Burr, geborene Edwards, eine Tochter von Jonathan Edwards. Und sie schrieb ihrem Vater am 2. November 1757, I did give myself and my children to God with my whole heart. Ich habe mich selbst und die Kinder Gott übergeben mit meinem ganzen Herzen. Einige Tage später, an einem Abend, als wir über die Herrlichkeit sprachen, in die mein Ehemann eingegangen ist, wurde meine Seele von solchem Verlangen nach jener Herrlichkeit erfüllt, dass ich aufstehen und mich von meiner Familie entfernen musste, um meine Freude zu verbergen. Und als ich allein war, wurde meine Seele von solch heftigem Verlangen nach der Vollkommenheit und nach dem vollen Genuss Gottes erfüllt, um ihm dort ohne Unterlass zu dienen, dass ich dachte, meine Natur könne das nicht mehr ertragen. Also dieses Verlangen danach, bei Gott zu sein. Nun, das sind natürlich außergewöhnliche Erfahrungen und Erlebnisse. Aber das ist es, was Gott in uns wecken will. Durch seine Erziehungswege mit uns, dass unser Verlangen wächst, da zu sein, wo er ist. Und dass wir nur noch eines wollen, in seiner Gegenwart sein, für ihn da sein, für ihn. Ihm ohne Unterlass zu dienen. Und wir können uns wirklich fragen, ist das uns ein Gedanke, der uns überhaupt ab und zu kommt? Oder ist das uns etwas ganz Fremdes oder ganz Entferntes? Es sollte nicht so sein. Es sollte eigentlich normal sein, dass bei uns dieses Verlangen wächst. Dass wir genau das wollen. Und ich habe in den vergangenen Wochen und Monaten immer wieder in kurzen Abschnitten in den Tagebüchern von David Brainerd gelesen. Das war ein Zeitgenosse von Jonathan Edwards. In diesem Buch wird auch von diesem Brainerd einiges berichtet. Und dieser David Brainerd, bei ihm kommt das in den Tagebüchern immer wieder zum Ausdruck. Er ist als ein ziemlich junger Mann gestorben, ich glaube, er war 37 oder 38 an Tuberkulose, heimgegangen. Aber immer wieder dieses eine verzehrende Verlangen, da zu sein, wo der Herr ist, um ihm ohne Unterlass dienen zu können. Nur für ihn da sein. Und das gab ihm auch dieses verzehrende Verlangen, diesen Gott bekannt zu machen, unter den Indianern. Aber davon ging alles aus, von dieser Leidenschaft nach Gott. Und so sagt Herr, hier, der Herr, hier seinem Volk, ihr habt gesehen, was ich an den Ägyptern getan habe, wie ich euch getragen auf Adlersflügeln und euch zu mir gebracht habe. Die ganze Fürsorge, die ganze Führung, alles Tragen hat dieses Ziel zu mir gebracht, um bei ihm zu sein. Gut, dann machen wir hier eine Pause. Und fahren dann nach der Pause fort.